klaren Umsetzung geäußert werden können, gehört werden können natürlich von denen, die Umsetzende sind, dass sie dann bekannt sind und dass man diese auch Barrieren, Hemmnisse, Vorbehalte dann eben auch berücksichtigen kann in der Ausgestaltung der Umsetzung. Das ist ja was, was eben oft zu kurz kommt, wenn man eben nur so grob die Maßnahmenbeschreibung kennt und denkt, man hat quasi den richtigen Weg, aber dieses auch wieder viel das Thema Schwarmintelligenz, das Wissen haben eben mehrere und diese Zielkonflikte, die sollten eben adressiert werden. Dafür wäre dieses Gremium geeignet, auch um die Wirksamkeit von Klimaplanmaßnahmen zu überprüfen. Und für das Ziel Vernetzung der Akteure zur Klimapolitik, da waren wir so ein bisschen gespalten, sage ich jetzt mal. Da gibt es jetzt kein eindeutiges Votum. Wir haben dann diskutiert, über welche Personen sollen denn in dieses Klimaforum hinein? Wer soll das sein in persona? Und das Verständnis war, glaube ich, vorrangig eins von so einer Art Verantwortungsgemeinschaft, die repräsentativ ist, also auch ein Vertreter beispielsweise aus der Wirtschaft mit teilnehmen sollte. Wir hatten so das Schlagwort thematisch Betroffene sollen sich einbringen können, Stimmen, die relevant sind für die jeweiligen Maßnahmen. Das heißt auch, es gibt eine gewisse Fluidität, keine fixe Personenzahl möglicherweise. Wir haben gesprochen, das soll hier eine Sprechblase sein. Welche Formate sind denn geeignet für dieses Klimaforum? Und ich glaube, das Wichtigste war, dass wir auf den Punkt gekommen sind, wir wollen das Klimaforum verzahnen, gut verzahnen mit der Nachhaltigkeitsplattform in dem Sinne, dass es vielleicht wieder eine AG, Klimaforum, also eine neue AG gibt und das aber auch Mitglieder in der Steuerungsgruppe repräsentiert sind. Aber insgesamt war eher der Tenor, das muss flexibel gestaltet werden. Die AG soll sich auch autonom organisieren können, zumindest nicht überstrukturiert sein. Also nicht, dass autonom jetzt falsch verstanden wird und morgen in der Presse steht, Frau Müller fordert eine autonome AG. Hier ist nochmal so ein Schaubild. Wir haben über Struktur und Verankerung eben gesprochen. Da war der Tenor, die Arbeitsfähigkeit muss gewährleistet sein. Und welche Strukturen haben wir andiskutiert? Ein Plenum, das möglicherweise 2 bis 3 oder 4 Mal im Jahr tagt zu verschiedenen Themen. Die Arbeitsgruppe habe ich bereits erwähnt. Ich glaube, dass es einen großen Konsens gab, dass sich gewünscht wurde, inhaltliche Stellungnahmen zu erarbeiten zu eben diesen Konfliktlinien und Problemlagen. Die Meinungsbilder sollen dann aber nebeneinander stehen. Also das wäre so ein Mehrwert, dass man jetzt nicht unbedingt einen Konsens aushandeln muss hierzu, sondern eben Einzelkonfliktlinien dann auch möglicherweise in andere bestehende AGs in der Plattform dann überwiesen werden können und dort dann eben auch nochmal die Verzahnung von der puren AG Klimaforum zu den anderen AGs und zu diesen anderen bisherigen Arbeitsweisen stattfindet. Ja, das war's. Ist auch schon der Deep Dive im Prinzip gewesen, aber ja, ich dachte, ich halte Sie da mal so wirklich rundum auf dem Laufenden.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Müller. Ich glaube, nochmal einen Applaus. So viel, sozusagen, was dort diskutiert worden ist, in ganz wenige Sätze zu kondensieren, haben Sie wunderbar hinbekommen. Ich glaube, jetzt haben wir ein gutes Bild davon, was in dieser Arbeitsgruppe besprochen worden ist. Dann würde ich gerne, gab es noch eine Frage, ja? Ja, gerne.
Hat auch gesprochen. Als wir ja dieses Gremium auch haben, genau. Und dass es durchaus erwünscht ist, neben den Stakeholdern, die da zusammenkommen, die teilweise ja nicht Experten sind, dann gezielt noch Leute aus dem Beirat zum Beispiel, also Experten hinzuzuziehen, um bestimmte Fragestellungen besser bearbeiten zu können. Also sowohl für die Arbeitsgruppen, die sich ad hoc oder wie auch immer bilden können, als auch gleich für die Sitzung dieses Forum, Plenums, was du jetzt gerade.
Also ich will jetzt keine große Diskussion bekommen, aber da muss noch mal aber ganz kurz einen Satz und dann.
Eine kleine Frage. Aus Sicht der AG nachhaltige Digitalisierung steht ja dann immer die Frage, man kann das alles machen, aber wie ist das finanziert? Also wir arbeiten als AG Digitalisierung komplett ehrenamtlich und das geht an die Grenzen, wenn man ein Thema aus... Also wie ist das finanziert? Wir haben bisher in der Nachhaltigkeitsplattform eine Mitarbeiterin, die aber fürs Ganze zuständig ist und die das natürlich gar nicht bewältigen kann. Aber damit steht und fällt dann auch eine vertiefte Arbeit, auch bei uns in der AG Digitalisierung.
Sind wir wieder bei den Reisekosten, ja? Ja, genau. Wollen Sie das dazu sagen, Frau Müller?
Ich sag den Satz, dass ich das gehört habe, dass wir uns hier erstmalig überhaupt ein Stimmungsbild verschaffen wollten. Was gibt es für Erwartungen an dieses Klimaforum? Und das ist dann ein wichtiger Punkt dazu, den wir mit aufgreifen und berücksichtigen müssen. Genau.
Ich würde jetzt gerne die anderen Arbeitsgruppen haben, sonst kommen wir wirklich aus dem Zeitplan raus. Wir haben ja dann noch mal eine Diskussion, die machen wir ganz schnell dann noch offen, wo wir auch die beiden Landtagsabgeordneten mit dabei haben. Dann haben wir auch ein bisschen weitere Struktur hier, die wir dann mit einbeziehen können. Deshalb würde ich jetzt erstmal die Arbeitsgruppe 3 bitten. Wer macht dort die? Ja, wunderbar, Benjamin, ja.
Achso, nee, das ist dein Mikrofon.
Also dann nicht nur eins. Gut, ja, ich kriege mein eigenes Mikrofon. Ja.
Also, Arbeitsgruppe 3 zur Digitalisierung wurde organisiert von der AG Nachhaltige Digitalisierung, der Plattform, der Nachhaltigkeitsplattform des Landes Brandenburg, Peter Liegner, Josefine Jahn und ich, Benjamin Nölting. Und das Thema der AG ist, wie kriegt man Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammen? Und heute in dem Workshop haben wir uns die Schnittstelle angeguckt, wie können das Land und die Kommunen gut zusammenarbeiten, weil wir gemerkt haben in der Arbeit der AG, dass da noch Lücken sind und dass man diese Zusammenarbeit noch verbessern kann. Und wir haben uns angeguckt, was brauchen eigentlich die Kommunen vom Land und umgekehrt, was braucht das Land von den Kommunen. Und dann haben wir auf der kommunalen Ebene noch genauer hingeguckt und geschaut, wie arbeiten eigentlich Landkreise und Kommunen zusammen und haben versucht, da ja, die Gemeinsamkeiten zu finden. Wir hatten zwei sehr schöne Beiträge, einmal aus Bad Belzig von Malte Specht von der Gemeindeebene und einen zweiten Beitrag vom Landkreis Havelland von Roman Lange, die beide berichtet haben, wie sie Digitalisierung angehen. Und dann hatten wir noch zwei Inputs aus der AG von Peter Liegner und Josefine Jahn. Und dann haben wir breit diskutiert aus verschiedenen Perspektiven, was braucht es? Und unsere Problemdefinition war ungefähr wie folgt. Wir haben ein föderales System. Ganz viele verschiedene Einheiten sind eigenständig, die Digitalisierung voranzutreiben. Das heißt, die Nachfrage nach Digitalisierungslösungen ist total zersplittert, aber eigentlich haben alle den gleichen Bedarf. Und wie kriegt man das hin? Es war klar, Zentralisierung ist sehr hilfreich und sinnvoll, auch im föderalen System. Aber die große Frage war, wer darf dann und wer kann so eine Zentralisierung überhaupt organisieren? Und dazu haben wir uns ein paar Ideen reingeholt in der AG, im Austausch heute.
Und da werde ich jetzt ein paar schlaglichtartig nennen, damit es ein bisschen konkreter wird. Also wir hatten einmal diskutiert natürlich das Thema Open Source. Wie kann man es eigentlich vermeiden, dass man diese Abhängigkeiten von bestimmten Herstellern ja immer automatisch mit einkauft? Und dann ist Open Source zwar eine Lösung, aber es ist nicht alleine, also die funktioniert nicht allein, sondern ganz wichtig ist an der Stelle auch, dass man auch dafür Ressourcen braucht. Weil für kommunale digitale Anwendungen gibt es keine Community, die das ehrenamtlich, die diese Software betreibt. Das muss auch dann, also wenn man dafür Geld in die Hand nimmt, dann muss man auch diesen Betrieb und die Weiterentwicklung bedenken bei Open Source. Das ist eben nicht umsonst oder kostenlos zu haben. Dann hatten wir noch den Punkt, wie können wir das eigentlich schaffen, dass zum Beispiel so ein Landkreis auch seine digitalen Anwendungen, die er für sich ausschreibt, ja, wie kann der das dann schaffen, dass auch die Kommunen in dem Landkreis zum Beispiel davon profitieren? Wäre doch super. Wäre auch, ist eine Art von Zentralisierung. Und wir haben ja kommunale Selbstverwaltung. Und eine Idee war, naja, indem ich das zum Beispiel als Landkreis meinen Kommunen kostenlos zur Verfügung stelle. Weil ich habe das ja schon bezahlt. Und jetzt ist die Lösung da. Und dann nutzen die Kommunen das in der Regel auch gerne, weil es ist ja umsonst. Und sie brauchen, haben sowieso den Bedarf angemeldet. Genau, und dann haben wir noch einen dritten Punkt auf dieser Detailebene. Dann haben wir noch, also es gibt sozusagen von dem, auf der Landkreisebene jetzt ganz neu ein Format, wo sich die CDOs aus den Landkreisen in Brandenburg treffen. Das sind die Chief Digital Officers. Und genau, da im besten Fall kommt dann irgendwann auch der kommunale Dienstleister dazu, weil das sind die Ebenen, die tatsächlich öfter miteinander sprechen sollen. In Schleswig-Holstein gibt es sowas schon. Und es ist jetzt die Idee, das in Brandenburg auch monatlich einmal durchzuführen. Und wenn man nochmal auf die große Ebene kommen möchte, also ne, das sind ja diese, so kleine Dinge, die super wichtig sind, aber was wäre denn etwas, was Brandenburg insgesamt voranbringt, also das Land, die Landkreise und die Kommunen? Und was wir uns da eigentlich wünschen, ist so eine Art Infrastrukturprogramm, weil es da an ganz vielen Stellen noch mangelt. Und wir meinen damit aber nicht nur diese materielle Infrastruktur, sondern wir meinen auch das Personal, was notwendig ist, um sowas zu betreiben, einzuführen, in den Organisationen Veränderungen zu begleiten, zu steuern, zu koordinieren. Diese ganzen Aufgaben, die mindestens genauso wichtig sind, wie eine technische Lösung einzuführen. Und das war dann schon in aller Kürze unser Ergebnis.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank auch hier für den sehr kondensierten Bericht und wird uns ja auch noch weiter begleiten. Ja, dieses ganze Thema Digitalisierung ist ja nun wirklich ein ganz spannendes Thema und gerade das nachhaltig auszugestalten ist auch eine wichtige und auch nicht einfache Aufgabe. Vielen herzlichen Dank. Dann würde ich jetzt gleich weiterleiten an die Gruppe Nummer 4. Wir haben 5 Gruppen, also nur damit man weiß, ja, wir haben keine 10, also haben wir jetzt die vorletzte Gruppe und da sehe ich schon die beiden, die das machen werden. Vielen Dank. Kommen Sie bitte nach vorne, auch kurz vorstellen und dann Ihren Bericht. Ja, da ist das Mikrofon.
So, ja, vielen Dank. Wir sind Nadine Thunecke und Melanie Nelkert von der Servicestelle BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und wir haben den Workshop 4 umgesetzt, handlungsfähig in Krisenzeiten, BNE als Lernchance. Genau, es war ein sehr praktisches Format bei uns erstmal, wo es darum ging, für Bildung zu sensibilisieren und auch die Rolle von Bildung in der Bewältigung von Konflikten. Ja, also wir haben ja, der Titel der Veranstaltung hier sagt das eigentlich ganz gut, wir stehen vor multiplen Krisen, wie kann man da eigentlich rangehen? Und BNE gibt da so ein Handlungskonzept, einfach Tools mit an die Hand, wie man das strukturieren kann, Kompetenzen, wie man sozusagen offen agiert, wie man vernetzt denkt, wie man verschiedene Perspektiven in das eigene Denken und Handeln auch integrieren kann, wie man ja reflektierte Entscheidungen trifft und dann auch ins Handeln tatsächlich kommt. Genau, und das haben wir versucht in unserem Workshop methodisch erlebbar zu machen, erfahrbar zu machen, um dann auch ein bisschen einfach zu gucken, was kann Bildung wirklich leisten. Und da gebe ich jetzt gern weiter an meine Kollegen.
Genau, ich würde es einmal ganz kurz machen. Wir wollten das natürlich mit einer klassischen Methode in der BNI einmal ausprobieren und haben uns dafür für ein Rollenspiel entschieden, nach einem realen Szenario. Da haben wir uns den Cottbusser Ostsee rausgesucht, der jetzt auch sozusagen ein reales Projekt ist, sage ich jetzt mal, der auch viele Interessengruppen vereint, die halt dort auch Anliegen haben. Und wir haben uns sozusagen in Interessengruppen aufgeteilt und gemeinsam in 2 Gruppen diskutiert, wie kann denn der See zukünftig entwickelt werden. Und es ging wirklich darum, einfach mal jetzt in eine andere Perspektive einzutauchen, sich der anzunehmen, Argumente zu sammeln, zu überlegen, was will denn diese Person eigentlich oder diese Interessengruppe an so einem großen Projekt und dort gemeinsam aber auch zu einer Vision zu kommen für diese Zukunft an diesem großen See, der jetzt wirklich auch entsteht und sich damit wirklich genau mal auseinanderzusetzen. Und wir hatten ja auch ein ganz letzter Satz, das Thema Vision heute Morgen schon gehabt und das wollten wir einfach da wieder aufgreifen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, auch, ja, dass wir hier mit Visionen dann auch sozusagen diese Arbeitsgruppe beenden. Das kam ja heute Morgen ja schon deutlich. Also wir müssen die Probleme genau benennen. Die dürfen wir nicht nicht benennen. Dann macht es auch keinen Sinn. Aber wir brauchen auch positive Visionen, wo wir hinwollen. Vielleicht kommen die jetzt auch ein bisschen. Ja, jetzt kommen wir zur letzten Arbeitsgruppe. Ja, und da haben Sie jetzt das Wort.
Genau, ich komme aus der letzten Arbeitsgruppe, Nachhaltige Kommune in Brandenburg, wie weiter. Das folgte quasi den Titeln der letzten Tagungen der AG Nachhaltige Kommune, der Nachhaltigkeitsplattform, die in den letzten Jahren stattfand. Wir haben als erstes einen Impulsvortrag aus der Gemeinde Friedland im Landkreis Oberspree gehört. Und Herr Papa hat uns ein bisschen berichtet, was er als Keyhole-Manager sozusagen schon umsetzen konnte in den letzten 2 Jahren und was er umsetzen will. Wir haben daraus mitgenommen, dass es vor allen Dingen auch viel Engagement braucht von einzelnen Personen, aber auch eben es ganz gut ist, wenn es so eine Stelle in der Verwaltung gibt, die sich dem Thema nachhaltige Entwicklung verpflichtet sieht und dieses auch umsetzen möchte. Ein gutes Zitat, was Herr Pape gebracht hat, ist, dass eigentlich nicht unbedingt auf die finanziellen Möglichkeiten ankommt, sondern es auch die Ideale braucht, die man umsetzen möchte. Nach dem Vortrag von Herrn Pape haben wir uns in 2 Gruppen abwechselnd wieder getroffen. Da ging es einmal um die Herausforderungen, um so eine nachhaltige Kommunalentwicklung in Gang zu setzen und einmal um Lösungsideen. Und da wurde wild diskutiert. Bei den Herausforderungen war unter anderem, dass natürlich Verwaltungsstrukturen meist linear aufgebaut sind. Das heißt, eine Vernetzung zwischen den einzelnen Verwaltungsebenen gar nicht so richtig stattfindet, nachhaltige Entwicklung aber schon breiter gedacht werden sollte. Dann ist natürlich, Finanzen sind immer ein Thema, hab ich ja gerade schon angedeutet, wurde dann auch kontrovers diskutiert, dass es vielleicht aber auch nicht der Punkt ist, an dem man sich dann aufhalten sollte. Und dass es das Engagement sowohl in der Verwaltung braucht, aber auch außerhalb der Verwaltung, also aus der Zivilgesellschaft von Bürgerinnen und Bürgern. Eine große Herausforderung war auch, wie kann man denn eigentlich alle mit einbinden? Wie sieht gute Bürgerinnenbeteiligung aus? Und auch da wurde diskutiert. Bei den Lösungsideen habe ich gerade schon ein bisschen angedeutet, wurde gezeigt, okay, vielleicht braucht es genau eine Stelle, die dafür zuständig ist. Wer ist denn dafür? Wen haben wir vor Ort? Was haben wir? Ja, es braucht Visionen, die umgesetzt werden sollen, und es braucht quasi den Blick nach außen, die Perspektiven wechseln, um nachhaltige Kommunalentwicklung auch voranzutreiben. Genau, ich denke, ich habe einiges vergessen, aber falls noch was kommt, kann ja aus der Gruppe jemand nachliefern.
Ja, gibt es noch Ergänzungen? Gibt es nicht? Ja, also vielen herzlichen Dank. Dann